hatte ich einen jungen Mann bei mir lange in Behandlung. Wir haben oft über das Thema gesprochen. Gestern war er zur J2-Untersuchung da und er berichtet mir ganz stolz, dass er jetzt 6 Monate kein Cannabis mehr genommen hat und er ist 16 Jahre alt. Ja, 16 Jahre alt. Seit 6 Monaten nimmt er Gott sei Dank kein Cannabis mehr. Und er hat damit aufgehört, weil er eben merkte, er merkt sich manche Dinge nicht mehr. Er ist in der Schule deutlich abgesackt. Ja, also diese typischen Symptomatiken. Glück, dass er es gemerkt hat. Die Mehrheit merkt es eben nicht und braucht ein Stück Unterstützung in diese Richtung.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Tobias Stolzenberg. Ich bin Medizinredakteur bei der Medical Tribune in Wiesbaden. Mit mir dabei ist meine Kollegin Bianca. Hallo Bianca.
Hallo Tobias. Ja, mein Name ist Bianca Lorenz und ich arbeite auch als Redakteurin bei der Medical Tribune hier in Wiesbaden.
Unser heutiges Thema ist ein echtes Politikum, die Cannabis-Legalisierung. Und wir fragen, was kommt da auf die Hausärzte zu? Laut Jahresbericht 2023 der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ist Cannabis bei uns nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Etwa 40% der ambulanten und 30% der stationären Behandlungen aufgrund einer Problematik mit illegalen Drogen gehen auf den Konsum von Cannabis und Cannabinoiden zurück. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Auswirkungen die Legalisierung von THC-haltigen Cannabisblüten und dem Harz der Pflanze für den privaten Konsum haben dürfte. Dabei werden wir den Blick insbesondere auf die Ärzteschaft richten, was also auf die Hausärzte und Hausärztinnen, aber auch auf die Kinder- und Jugendärzte zukommt. Dazu haben wir uns 2 Experten eingeladen, einmal Herrn Erik Bodendiek, Suchtmediziner. Er ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und Co-Vorsitzender des Ausschusses Sucht und Drogen der BLK der Bundesärztekammer. Hallo Herr Bodendiek. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Hallo.
Und Herrn Professor Maximilian Pilatsch. Er ist Chefarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an den Elbland-Kliniken in Radebeul und dazu Leiter der Suchtambulanz am Uniklinikum in Dresden. Ich grüße Sie, Herr Professor Pilatsch. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Pilatsch, ich fange mal mit Ihnen an. Laut einer Erhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2021 haben 4,5 Millionen Erwachsene innerhalb der letzten 12 Monate mindestens einmal Cannabis konsumiert. Am häufigsten die 18- bis 25-Jährigen. Aber auch der Anteil Jugendlicher im Alter von 12 bis 17 Jahren lag bei 7,6%, also auch relativ hoch. Bereitet Ihnen das in Hinblick auf die nun beschlossene Legalisierung Sorgen?
Bevor ich die Frage beantworte, eine kurze Einschränkung, also das Legalisierungsgesetz insgesamt zu beurteilen, dazu fühle ich mich jetzt nicht in der Lage, da spielen ja auch viele Dinge noch mit rein, politische Dinge, juristische Erwägungen. Ich möchte also nur aus der Sicht des Mediziners hier heute sprechen und auch hier bin ich möglicherweise gebiased, weil bei mir landen ja nur die Fälle, wo es sozusagen nicht funktioniert mit dem Cannabis. Sag mal, Personen, die vielleicht ihr Leben lang Cannabis konsumieren ohne negative Folgen, die werden auch vermutlich nicht den Weg in mein Krankenhaus bekommen. Die Frage möchte ich aber dahingehend beantworten, dass mir das schon Sorgen bereitet. Es gibt also belastbare Hinweise darauf, dass eine Cannabis-Legalisierung die Zahl der regelmäßigen Konsumenten noch weiter erhöhen wird. Da sind sich so die Fachverbände einig und denen möchte ich auch ungern widersprechen. Also insofern, ja, bereitet mir Sorgen.
Und vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen drohen ja durch den Cannabiskonsum gravierende Entwicklungsschäden. Können Sie uns kurz sagen, welche genau?
Das ist richtig, dass es gerade so beim heranreifenden Gehirn besonders kritisch einzuschätzen ist. Es ist ja so, dass Cannabis nicht nur von außen hinzugefügt werden kann, sondern es auch ein körpereigenes Endocannabinoid-System gibt. Das heißt, es gibt dort auch Cannabis-ähnliche Stoffe und entsprechende Rezeptoren, die im zentralen Nervensystem und Immunsystem verbreitet sind und dort ein ganz fein abgestimmtes Zusammenspiel haben. Und diese befinden sich vor allem in Hirnbereichen, die ganz wichtig sind für Emotionsregulation, für Belohnungsverarbeitung, für Gedächtnis, fürs Denken, Denkvorgang, auch für die Fantasie. Und es ist davon auszugehen, dass durch extern zugeführtes Cannabis, dieses fein abgestimmte Zusammenspiel, gestört wird. Und natürlich ist dieses Zusammenspiel insbesondere beim heranreifenden Gehirn von enormer Bedeutung. Insofern würde ich das auf jeden Fall unterstreichen, dass im heranreifenden Gehirn, und hier reden wir nicht nur vom Gehirn bis 18, auch nicht nur bis 21, sondern eigentlich bis 25 Jahre reift das Gehirn, Cannabiskonsum noch besonders negative Folgen hat.
Wie oft kommt das zu Psychosen, Angststörungen und Depressionen im Speziellen?
Ja, also hier bin ich eben auch, unterliege ich halt eben diesen Bias. Ich kann nur sagen, dass wir damit sehr, sehr häufig zu tun haben im klinischen Alltag mit Cannabis-induzierten Psychosen. Das sind zum einen so psychotische Syndrome während der Cannabis-Intoxikation oder auch darüber hinausgehend als drogeninduzierte Psychose, die ein bisschen länger anhält. Aber es gibt tatsächlich auch Fälle, wo chronische Psychosen, Schizophrenien ausgelöst werden, die selbst dann nicht mehr weggehen, wenn der Konsum eingestellt wird und ja, die dann eine ganz schwere Hypothek für den Rest des Lebens bedeuten.
Gibt es auch körperliche Folgen für die Gesundheit, speziell bei jungen Menschen durch den regelmäßigen Gebrauch?
Also hier ist ja auch von der körperlichen Abhängigkeit beziehungsweise ja eine Abhängigkeit im psychiatrischen Sinne auszugehen mit den negativen Folgen, die damit verbunden sind. Das bedeutet ja Vernachlässigung anderer Interessen, Einengung auf den Suchtbotenstoff, kommt zu Kontrollverlusten, kommt dazu, dass man die Sensibilität für normale Verstärker, normale Freuden des Lebens verliert. Jetzt körperliche Schäden im engeren Sinne. Also man weiß, dass es mit dem Immunsystem interagiert. Ganz genau ausgeforscht ist es noch nicht, inwieweit das Immunsystem dadurch beeinträchtigt wird. Aber schon davon auszugehen, dass das Immunsystem auch schwächt. Natürlich kommt es zu Lungenschäden. Das ist klar durch den erhöhten Konsum aller möglicher Art. Dann kann es auch im Zuge des akuten Konsums häufig zu Herzrasen kommen. Hier ist auch von kardialen Komplikationen auch bis hin zu Todesfällen auch in der Literatur die Rede.
Kann ich noch einen wesentlichen Fakt, lieber Pilatsch, noch dazu tun? Das ist eine erhöhte Zahl an Nichtseminomen bei jungen Männern unter Cannabisgebrauch. Also auch Tumore entstehen mehr durch den Cannabisgebrauch. Das ist gut nachgewiesen. Thomasius hat das nochmal alles aufgeschrieben und aufgezeigt.
Herr Bundig, wenn man sich diese ganzen Auswirkungen vor Augen führt, da wundert man sich kaum, dass die Bundesärztekammer als Vertretung der Ärzteschaft in Deutschland ja mit zu den heftigsten Kritikern der Legalisierung gehört. Könnten Sie uns trotzdem noch einmal kurz erklären, was die BLK ganz konkret daran stört?
Ja, uns stört schon daran, dass wir im Prinzip ohne Not eine Substanz legalisieren, die erhebliche gesundheitliche Auswirkungen hat. Vor allen Dingen in der Tat auf die Gruppe der bis 25-Jährigen, 26-Jährigen. Also wir gehen im Moment so davon ja aus, dass die Hirnreifung mit 25 abgeschlossen sein soll. Es gibt Berichte, aber auch mit 26, 27 abgeschlossen sein soll. Also weit über das Alter hinaus, was das Gesetz jetzt vorschreibt oder vorgibt zum abgesenkten THC-Gehalt. In den 30 Gramm sehen wir hier schon erhebliche Probleme. Und was auch mit der Diskussion in den letzten Jahren, auch mit der Freigabe von Cannabis zum medizinischen Gebrauch zusammenhängt, ist einfach eine Verharmlosung des Cannabis an sich. Ja, wir hören ja allenthalben immer wieder, kaufen Sie sich Cannabis, da geht es eigentlich um CBD. Und ich mache es mal etwas populärwissenschaftlich, CBD ist ja eher eine Art Nahrungsergänzungsmittel, wird aber unter Cannabis in allen möglichen Shops und Zeug verbraucht mit der Maßgabe, nehmen Sie Cannabis, das hilft gegen Schmerzen zur innerlichen und äußerlichen Anwendung. Das ist so ein bisschen wie früher mit Schwedenbitter. Insofern ist das so eine, sagen wir mal, Verharmlosung, die wir sehen, die damit natürlich auch einhergeht, dass schon jetzt die Konsumzahlen deutlich ansteigen. Mit den entsprechenden Folgen, die Herr Professor Pilatsch dargestellt hat. Die verschiedenen psychischen, körperlichen, sozialen Risiken sind beschrieben und es gibt eine aktuelle Analyse des Ständigen Ausschusses der europäischen Ärztinnen und Ärzte. Das ist nicht nur alleine eine deutsche Idee, sondern der Ständige Ausschuss der europäischen Ärztinnen und Ärzte hat das alles nochmal zusammengefasst und hat vor den gravierenden gesundheitlichen Schäden durch die Droge gewarnt, die dadurch verschlimmert werden. Wir sehen das in der Tat auch in den Ländern, wo es eine Pseudolegalisierung oder eine Legalisierung gegeben hat. Und last but not least, der Internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen warnt in seinem letzten Jahresbericht 2022 vor einer Legalisierung Legalisierung. Und ich finde es wirklich bedauerlich, dass die politische Community im Deutschen Bundestag und die Befürworter dieses Gesetzes auf eine Aussage der WHO von 2019 rekurrieren, die mit der Legalisierung von Cannabis unterm Strich gar nichts zu tun hat und die aktuellen Ergebnisse also völlig außen vor lassen.
Nun argumentieren die Befürworter der Freigabe ja, dass die Neuregelung mit strengen Anforderungen an den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz verbunden sei, dass man also die Qualität der Cannabisprodukte besser kontrollieren könne und dass auch Präventionsmaßnahmen ausgebaut werden sollen. Das sind ja keine schlechten Ideen. Was spricht denn dagegen?
Ja, gegen Prävention ist grundsätzlich überhaupt nichts zu sagen. Wir fordern seit vielen Jahren immer mehr Prävention in allen Bereichen der Suchtbeschäftigung. Also das geht genauso um das Thema Rauch und das geht genauso um das Thema Alkohol. Ich kann nur erinnern, der vorletzte Deutsche Ärztetag hat eine Erhöhung der Alkoholsteuer gefordert oder eine höhere Besteuerung des Alkohols gefordert. Da sind wir quasi beschimpft worden und aus Bayern kam die Ansage, Bier sei ja kein Alkohol. Das finde ich schon ein bisschen schräg, wenn uns dann wiederum vorgeworfen wird als Ärztinnen und Ärzte, wir würden nichts tun gegen Rauchen und gegen Alkohol, aber bei Cannabis würden wir uns so bockbeinig stellen. Also Prävention an sich ist absolut wichtig, ist zu unterstützen. Nur, und jetzt kommen wir zu dem Gesetz, das Gesetz macht hier nichts. Ganz im Gegenteil, der Gesetzgeber hat die Präventionsmittel zusammengestrichen. Sie sind nicht erweitert worden, es wird nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt und deswegen sind auch die Landräte, sind die Städte auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wenn ihr das jetzt macht und uns kein Geld gebt dafür, dann wird das mit Prävention nichts. Wir müssen in Schulen gehen, wir müssen dort entsprechend vorbereiten und wir müssen die neuen pädagogischen Mittel natürlich nutzen. Es ist auf der anderen Seite auch überhaupt nicht kontrollierbar. Die Polizei ist völlig überfordert. Es gibt eine wunderbare Karte, in welchen Bereichen, in Berlin beispielsweise, Cannabis nicht benutzt werden darf, wenn wir die 100-Meter-Regel einhalten. Das kann kein Mensch kontrollieren. Es können auch nicht Stichprobenkontrollen sein und ich kann bitte den Beamten auch nicht zumuten, mit einer Briefwaage draußen rumzulaufen und am Ende, wer soll denn dann bitte schön noch die Prozentgehalte kontrollieren? Das kann der Beamte, der Polizist doch gleich gar nicht. Also ist das verbunden mit einer völligen Abkehr von Lebenswirklichkeit. Und wenn wir dann noch die Pflanzen zu Hause haben, wo das auch nicht kontrollierbar ist, wer denkt denn, dass man sich dann daran hält, dass im Gesetz steht, dass keine Edibles, also keine Kekse gebacken werden dürfen oder Ähnliches davon. Und ich übertreibe jetzt mal bewusst, die Eltern liegen bekifft in der Ecke und die Kinder naschen von den Keksen und werden damit frühzeitig herangeführt. Das Problem ist nicht neu, das ist Lebenswirklichkeit und diese Lebenswirklichkeit kennen wir seit vielen Jahren aus Berichten im Bereich der Substitution und Ähnliches, wo also Kinder aus Versehen, weil sie gut herangekommen sind, eben dann Chlamydon mal geschluckt haben oder Ähnliches. Es gab da Todesfälle in Deutschland und diese Parallelen werden hier einfach völlig außer Acht gelassen. Also das Gesetz ist in der Prävention völlig weg von der Lebenswirklichkeit.
Weiter befürchten Sie auch noch eine Zunahme von Verkehrsunfällen und dass mehr Patienten mit Vergiftung, mit Cannabisvergiftung in die Notaufnahmen kommen. Worauf müssen sich denn Ärztinnen und Ärzte künftig einstellen? Mit was werden sie künftig konfrontiert werden? Mit welcher Situation?
Na, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Wort Vergiftung, weil da wird uns ja immer vorgeworfen, Cannabis sei ja überhaupt nicht, führe ja überhaupt nicht zum Tode. Diese Mengen könne man gar nicht schlucken oder rauchen oder wie auch immer, bis dann Cannabis zum Tode führt. Aber wenn wir mal das Wort Vergiftung nehmen, dann ist es tatsächlich ja auch die akute Psychose, dann ist es tatsächlich die depressive Erkrankung, dann sind es all diese Sachen, die damit hinten dran hängen. Das ist auch eine Art von Vergiftung. Das ist also tatsächlich ein körperlicher Schaden, den der Mensch nimmt aufgrund der Einnahme von Cannabis. Es ist eine Häufung von Nichtseminomen, also Hodentumoren bei jungen Männern zu beobachten unter vermehrter Cannabiseinnahme. Also auch das ist im weitesten Sinne eine Art von Vergiftung, die dann wieder zu entsprechenden gesundheitlichen Belastungen und zu Belastung des Gesundheitssystems führt. Das ist das eine. Und das Thema der Verkehrsunfälle sehen wir in Colorado. Dort ist es tatsächlich so, dass die Anzahl der Verkehrstoten unter Einfluss von Cannabis seit der Legalisierung des Cannabis deutlich angestiegen ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir ein Gesetz in den Raum gebracht haben, ohne die Gebrauchsgrenzen für Cannabis im Straßenverkehr festzulegen und dann sagen, na gut, bis Ende März macht das dann mal der Bundesverkehrsminister, dann halte ich das für rein fahrlässig.
Und warum glauben Sie denn, dass die Zahl der Konsumenten eher steigen dürfte, als dass sie sinkt?
Das sagen uns auch die internationalen Daten. Es ist also tatsächlich so, dass wir feststellen, dass wenn wir nicht nur kurze Zeiträume betrachten, dann ist es sicherlich so, dass die Zahl der Konsumenten erstmal relativ gleich bleibt. Wenn wir aber schon Zeiträume über 2 Jahre betrachten, dann haben wir den Effekt der Verharmlosung des Cannabis ja voll. Wir können jetzt schon überhaupt keine Aussage direkt machen, inwieweit die Jugendlichen, also oder die Heranwachsenden unter 18 Jahre davon profitieren. Wir wissen, dass das Einstiegsalter, das Erstgebrauchsalter von Cannabis unter 18 Jahren liegt. Also diese Gruppe treffe ich überhaupt nicht mit dem Gesetz. Die treffe ich auch, für die bleibt es ja auch nach wie vor verboten, das zu nehmen mit den vielen Öffnungen im häuslichen Bereich, den Möglichkeiten der Weitergabe von Erwachsenen an Heranwachsende etc. pp. So im Prinzip, wie es auch jetzt schon funktioniert. Na, wenn du ein Bier trinkst, rauchst du auch einen Joint dazu, also die toxische Droge. Das ist dann tatsächlich toxisch. Die Kombination mit Alkohol ist ja nochmal besonders wirksam im Akutgebrauch und negativ wirksam im Akutgebrauch. Wir sehen aber tatsächlich in den Ländern, wo das Cannabis freigegeben ist, dass es zu einer deutlichen Zunahme kommt. Und der Schwarzmarkt verändert sich. Wir wissen aus internationalen Daten, dass wir ungefähr 25% Hochdosis-User haben. Die sind hiermit nicht abgedeckt. Der Schwarzmarkt wird sich darauf einstellen. Und in Ländern, wo wir eine, sagen wir mal, nicht Freigabe haben, aber Herabstufung, zum Beispiel wie in Portugal haben, gibt es von der Straffälligkeit zur Ordnungswidrigkeit gibt es deutliche Zeichen dafür, dass wir dort einen Switch auf mehr Opioide haben. Also das, was wir eigentlich vermeiden wollen, die Opioidwelle, die kaufen wir uns damit möglicherweise ein. Wir haben auch dort einen deutlich mehr Gebrauch in den letzten Jahren. Auch das wird sich sicherlich verstärken. Ich sah letztens einen Bericht im Fernsehen, wo es dann um die Frage geht, jetzt haben wir Cannabis und das nächste, was wir angehen, ist LSD. Auch das muss freigegeben werden.
Herr Pilatsch, welche Rolle spielt das Thema Cannabiskonsum eigentlich bundesweit in Bezug auf die Suchtproblematik?
Es dürfte sich um die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Substanz handeln. Das heißt, hat auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle bundesweit.
Und wie hoch ist der Anteil der Betroffenen in Ihrer Dresdner Suchtambulanz speziell?
Ja, in Dresden haben wir vielleicht noch die regionale Besonderheit, dass das Thema Methamphetamin vielleicht noch ein kleines Stückchen relevanter ist. Also das ist zumindest bei uns in der Suchtambulanz das vorherrschende Thema Crystal Meth oder Methamphetamin. Aber der Konsum mit Methamphetamin wird auch ganz, ganz häufig mit Cannabis kombiniert. Ne? Das heißt, morgens sozusagen, um fit zu werden, das Methamphetamin und dann den Downer, um runterzukommen, das Cannabis. Also haben wir ganz häufig so diese Kombination. Mit dabei ist Cannabis in etwa 50% unserer ambulanten Behandlungsfälle, würde ich sagen.
Und wie schätzen Sie das ein? Ist es tatsächlich so, wie die deutsche Ärzteschaft auch immer wieder kritisiert, dass durch die Legalisierung jetzt eine falsche Botschaft an Minderjährige gesendet wird?
Vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich sehr kritisch zu sehen. Also wie Herr Bodenlieg das schon ausgeführt hatte, ne, es wird die Akzeptanz von Cannabis erhöht, Verfügbarkeit wird erhöht und eben nicht erst mit Startschuss Legalisierung, sondern allein durch diese Legalisierungsdebatte. Als Suchtherapeut arbeite ich ja immer mit den Konsequenzen, die das Suchtverhalten hat. Normalerweise ist es so, dass es kurzfristig werden positive Konsequenzen genannt, sonst würde ja auch niemand konsumieren. Und bei Cannabis kann das eine Euphorisierung sein, eine Entspannung etc. Und man versucht aber immer den Blickwinkel auch auf die langfristigen Konsequenzen des Konsums zu richten, zusammen mit dem Patienten oder der Patientin. Und versucht dahingehend, also darauf den Fokus zu legen, dass eben langfristig gesehen das Suchtverhalten negative Konsequenzen hat. Und eine dieser negativen Konsequenzen sind natürlich die juristischen Dinge, die Cannabiskonsum mit sich bringen kann. Es gibt also tatsächlich viele Fälle, an die ich mich erinnere, bei denen ein Gerichtsverfahren oder von der Polizei hochgenommen zu werden, erst zu einem Umdenken geführt hat, zu einer Veränderung der Motivationslage. Und ich finde das sehr kritisch, dass diese negativen Konsequenzen durch das Gesetz weggenommen werden. In der Suchtherapie ist es eigentlich so, wenn man als Arzt oder als Angehöriger dahingehend einwirkt, dass man die negativen Konsequenzen des Konsums wegnimmt, dass man sich damit in die Nähe einer Co-Abhängigkeit bewegt. Und so, denke ich, muss man die Rolle der Gesetzgeber in dem Zusammenhang auch einschätzen.
Herr Bodenlieg, Anfang Dezember gab es ein gemeinsames Schreiben von Ärzten, Apothekerinnen, von Wissenschaftlern, Lehrern und Polizei an die Bundestagsabgeordneten. Darin ist auch die Rede von gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen, das ist ein Zitat daraus, mit Blick auf die Entwicklungs- und Lebensperspektiven junger Menschen in unserem Land. Gab es auf dieses Schreiben irgendeine Reaktion?
Auf dieses Schreiben gab es leider keine Reaktion von den Adressaten. Das hat uns also immens erstaunt und gewundert von keiner Partei. Es gab aber deutliche mediale Reaktionen, die waren zu lesen, Welt.de und in anderen Bereichen, die also schon diese Allianz der verschiedenen Bereiche, es war ja nicht nur aus dem medizinischen Bereich, es war ja so, dass auch die Polizei dabei gewesen ist, dass die Lehrer dabei gewesen sind, dass also eine breite gesellschaftliche Allianz gebildet werden konnte seitens der Bundesärztekammer. Und wir wundern uns sehr darüber, dass die politisch Verantwortlichen im Deutschen Bundestag für dieses Gesetz und hier ja hauptsächlich die Ampelkoalitionäre in der Tat die Einlassung und zuletzt die Einlassung auch aller deutscher Innenminister völlig ignorieren. Das ist also für uns ein No-Go.
Herr Pilatsch, nochmal kommen wir jetzt in die Praxis. Aus Sicht des Psychiaters und Psychotherapeuten, was können oder sollten Hausärzte oder Kinder- und Jugendärzte tun, um insbesondere junge Menschen vom Cannabiskonsum abzuhalten?
Also abzuhalten, das heißt, da würden wir jetzt von denjenigen reden, die jetzt noch keine Erfahrung haben. Da würde ich das Thema Aufklärung, Risikoprävention großschreiben wollen, dass man diejenigen, die vielleicht versucht sind, die in ihrem Umfeld Cannabis zu tun haben, einfach nochmal aufklärt über die negativen Auswirkungen. Viele Dinge sind bekannt, aber beispielsweise ist ja nicht jedem bekannt, dass bei frühem Konsum der IQ abnimmt nachweislich, etwa 6 Punkte sind das im Schnitt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der junge Menschen vielleicht erreicht. Und dann gibt es eben auch, das hatten wir bis jetzt noch gar nicht, das Thema epigenetische Auswirkungen. Das heißt, Cannabiskonsum hat tatsächlich Auswirkungen auf das Erbgut, was man dann auch später weitergibt. Und das sind, denke ich, so zwei Dinge, die man da vielleicht den Jugendlichen neben anderen Folgen insbesondere mitgeben kann. Wenn es sich jetzt schon um Menschen handelt, die Konsum ausüben, die regelmäßig vielleicht sogar konsumieren, dann ist es, denke ich, ein bisschen schwieriger. Ne? Dann kann ich nur sagen, diese Gesprächsführung nach Milner und Rollnick, Motivational Interviewing, bietet sich da an, das vielleicht den Hausärzten mal zu vermitteln. Das ist so eine Haltung, eine Gesprächsführung mit viel Empathie, die er Angebote macht, die aber eher quasi den Betroffenen selber dazu bringen soll, für sich selber zu argumentieren, warum es denn wichtig oder warum es notwendig ist, dass er den Konsum stoppt. Was man vielleicht machen kann, ist, dass man so ein drogenfreies Leben auch mal in seinen Vorzügen ausbreiten kann. Damit habe ich auch dann ganz gute Erfahrungen schon, dass man zum Beispiel das Belohnungssystem beschreibt und ausführt, wie sehr jede Droge eigentlich als Manipulator des Belohnungssystems einwirkt, ne, dass das Glück, was quasi durch Drogen vermittelt wird, immer ein manipuliertes Glück ist, kein echtes Glück, und die Vorzüge, die einfach so ein authentisches, sensibles Belohnungssystem mit sich bringen kann, so die kleinen Dinge des Lebens, so da den Fokus drauf legt und das so als was Erstrebenswertes vielleicht versucht zu vermitteln.
Herr Bodendieck, an Sie die Frage. Zu den Aufgaben von Ärzten gehört es ja auch, einen möglichen Drogenkonsum bei ihren Patienten frühzeitig zu erkennen, die Betroffenen darauf anzusprechen und ihnen Hilfe anzubieten. Ganz ehrlich, können Hausärzte, können Kinder- und Jugendärzte das im Praxisalltag überhaupt leisten?
Naja, im Grundsatz gehört die Abfrage von Rauchen, Alkohol und das erweitere ich jetzt mal auch Drogen in die normale Anamnese hinein. Und das wird zumindest oder sollte zumindest gemacht werden, spätestens bei den Jugendgesundheitsuntersuchungen. Da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, an die jungen Leute heranzukommen, wenn sie das wahrnehmen. Spätestens sollte das bei den Arbeitsschutzuntersuchungen dann stattfinden, die ja bis zum 18. Lebensjahr gemacht werden. Und das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir erleben ja dann trotz alledem, dass die Jugendlichen, wie auch immer, über Eltern, die bei uns sind, da werden dann Gespräche geführt, berichten uns die Eltern, also ich habe da ein Problem und ich habe den Verdacht. Und dann ist das genauso, wie Professor Pilatsch gesagt hat, sagen wir mal, das emotionale Herangehen Ja, und ich bin lange in der Suchttherapie in einer Kleinstadt tätig mit Substitution und anderen Dingen. Und ich habe genau das Thema der Co-Abhängigkeit und ähnliche Dinge ja erlebt. Und auch dort müssen wir die Eltern wieder ein Stück weit rausnehmen. Also das gilt für den Alkohol genauso. Ja, und wir müssen dann schauen, dass wir tatsächlich nicht sofort, die werden das nicht sofort lassen, aber wir müssen zumindest eine Hand reichen. Das ist sehr aufwendig. Das ist immens aufwendig und wir brauchen hier die Hilfe und Unterstützung des Suchthilfesystems. Und dieses Suchthilfesystem habe ich nicht, weil es ist schlechterdings schlecht zu finanzieren bei den vielen Aufgaben, die Städte und Landkreise haben. Das nächste Thema ist, und das sage ich immer wieder, ich hätte gerne einen Sozialarbeiter in meiner Praxis. Das ist aber nirgendwo abgebildet, ne, wo ich einfach sagen kann, okay, das ist ein Sozialarbeiter, deine sozialen Probleme, der löst für dich die, der macht mit dir die sozialen Probleme, wo ich also tatsächlich die vielen Aufgaben, die sich dann ergeben aus der Beschäftigung mit den jungen Menschen, selbst wenn sie noch nicht auf dem Weg der Abstinenz sind, aber in der Vorbereitung dahin, also zu merken, es gibt Unterstützung und ich komme ein Stück weit dahin, dass ich besser werde. Und ich will einfach von gestern Abend nochmal berichten. Da hatte ich einen jungen Mann, da war die Mutter schon lange, ist die Mutter bei mir lange in Behandlung. Wir haben oft über das Thema gesprochen. Gestern war er zur J2-Untersuchung da und er berichtete mir ganz stolz, dass er jetzt 6 Monate kein Cannabis mehr genommen hat und er ist 16 Jahre alt. Ja, 16 Jahre alt. Seit 6 Monaten nimmt er Gott sei Dank kein Cannabis mehr. Und er hat damit aufgehört, weil er eben merkte, er merkt sich manche Dinge nicht mehr. Er ist in der Schule deutlich abgesackt. Ja, also diese typischen Symptomatiken. Glück, dass er es gemerkt hat. Die Mehrheit merkt es eben nicht und braucht ein Stück Unterstützung in diese Richtung. Und für diese aufwendige Arbeit ist einfach im Moment keine Abbildung, keine Zeit. Es sind die Hürden immens, weil wir immer wieder auch Schnittstellenprobleme haben. Weil natürlich das Problem der Abhängigkeit in unserer Gesellschaft tabuisiert wird. Nur mit einer Legalisierung enttabuisiere ich das nicht. Sondern das ist der falsche Schritt aus meiner Sicht. Sondern mit der Legalisierung verschlechtere ich das Problem. Und die Ideen, dass sich dann mehr outen, dass sie was genommen haben, also die kann ich nicht ganz nachvollziehen, die quasi auch zur Begründung für die Verabschiedung des Gesetzes angebracht worden sind.
Und Herr Pielhatsch, das Gesetz zur Teillegalisierung kommt, das ist ja nun beschlossene Sache. Welche Rahmenbedingungen fordern Sie denn von der Politik, um die Kliniken und Suchtambulanzen damit nicht zu überfordern?
Ich habe gemerkt, dass forschungsmäßig eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viele Daten da sind. Und das halte ich eigentlich für sehr wichtig, dass Drittmittel bereitgestellt werden, um diese Legalisierung jetzt auch über epidemiologische Forschung und mechanistische Forschung zu begleiten. Und dass man, auch wenn die entsprechenden Ergebnisse da sein sollten, dass es am Ende die falsche Entscheidung möglicherweise war, dass man sich dann auch nicht scheut, das Rad vielleicht auch wieder ein Stück weit zurückzudrehen. Also das würde ich mir wünschen, Bereitstellung von Forschungsmitteln.
Also es fehlen derzeit auch einfach die Daten, um wirklich fundiert Entscheidungen treffen zu können. Hm. Und Sie, Herr Bodendieck, was fordert die BLK von der Politik? Welche Voraussetzungen müssten geschaffen werden, damit die Folgen des neuen Gesetzes nicht auf dem Rücken von Ärzten und Ärztinnen ausgetragen werden?
Es ist tatsächlich so, dass wir auf alle Fälle einen deutlichen Ausbau des Suchthilfesystems brauchen. Wir brauchen Unterstützung. Wir müssen in der Tat die Kapazitäten im ärztlichen, nicht ärztlichen Bereich dort deutlich erhöhen. Und das heißt auch mehr Beschäftigung mit diesem Thema. Wir brauchen eine deutliche Ausweitung der Prävention. Das heißt also auch in Schulen ein anderes Angebot machen und nicht ein Angebot machen, so wie wir es vor Jahren noch getan haben, mit dem Teufel an die Wand malen, sondern tatsächlich mit neuen pädagogischen Konzepten umgehen. Wir kennen ja vielleicht den Drogenzug, der in Sachsen unterwegs gewesen ist und sehr ambivalente Erfahrungen dann produziert hat. Auch das kann natürlich manchmal hilfreich sein. Das kostet natürlich Geld, aber wir brauchen vor allem auch die Menschen, die das machen. Ja? Und nach Geld zu rufen ist das eine. Ich habe aber auch nur eine beschränkte Zahl an Menschen, die das machen können. Und das ist der nächste Punkt beim Fachkräftemangel, den wir haben. Und ich will auch noch mal darauf reflektieren. Professor Pielhatsch hatte Forschung gefordert. Das ist völlig richtig. Das geht ja schon los. Klar steht im Gesetz, wir wollen eine Evaluation haben. Aber Die Fachverbände, die eigentlich damit Beschäftigten, sind weder angesprochen noch irgendwas. Und man will in 2 Jahren eine Evaluation fertig haben. Ja, da muss man mal heute beginnen, da muss man sich mal Gedanken machen dazu. Und ich will mal noch einen draufsetzen. Ich habe so fast ein bisschen den Eindruck, dass das wieder dann an die geht, die schon die vorbereitenden, haben Lauterbach zuarbeitenden und befürwortenden vermeintlichen Evaluationen unter außer Achtlassung der internationalen Ergebnisse gemacht haben. Das kann so nicht sein, sondern wir brauchen unabhängige Forschung, wir brauchen unabhängige Evaluation. Und es ist bis heute auch zwar von der Begleiterhebung zum Cannabis, zum medizinischen Gebrauch gefordert worden, dass wir dazu eine ordnungsgemäße Forschung jetzt brauchen, eine ordnungsgemäße Evaluation brauchen. Das ist bis heute nicht auf den Weg gebracht, so dass man also hier wirklich wieder zweifeln muss, dass dieser Teil des Gesetzes am Ende erfüllt wird.
Dann sind wir gespannt, ob die Politik diesmal genauer hinhört und ob die Stimme der BEK da jetzt mehr Gewicht bekommt, also und dass sie da dranbleiben. Das wünschen wir uns natürlich auch und sind gespannt, was die angekündigten Evaluierungen ergeben. Es ist, denke ich, trotzdem noch nichts in Stein gemeißelt, je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen. Schauen wir mal. Lieber Herr Bodendieck, lieber Herr Professor Pilatsch, wir danken Ihnen für diese spannenden Einblicke und Einschätzungen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Auch Ihnen eine schöne Zeit.
Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank auch für Ihr Interesse. Und in 2 Wochen gibt es wieder eine neue Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Dann berichten wir über die Highlights des DGIM-Kongresses hier bei uns in Wiesbaden. Bleiben Sie dran und hören Sie rein.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.